Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane und mit Erkenntnisgewinnen nach einem Jahr Corona-Pandemie.
Es ist, wie ich finde, mit sehr guten und nachvollziehbaren Argumenten beklagt worden, dass die Ungewissheit für viele Unternehmen mit das Schwierigste in diesem Prozess ist.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, nun soll die Wirtschaft mitarbeiten an Vorschlägen für Öffnungen gleich ein Thema. Außerdem, in Deutschland und der EU wird durch die Wirtschaftskrise das Schuldenmachen wieder zum politischen Streitthema. Und eine Nachricht für alle passionierten Spaziergänger, die Luft in deutschen Städten, sie wird besser. Mehr als 40 Wirtschaftsverbände hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute zum sogenannten Wirtschaftsgipfel digital geladen. Erwartbar war, dass die Wirtschaftsvertreter dem Minister angesichts stockender Hilfszahlungen eine Abreibung geben würden. Das Ergebnis dann aber überraschend konstruktiv. Theo Gers berichtet.
Kleine Ergebnisse gab es dann doch. Und eine milliardenschwere Überraschung. Unternehmen, die bislang durch das Raster der November-, Dezember- und Überbrückungshilfen fallen, können auf einen Härtefallfonds hoffen. 2 Milliarden Euro könnte er enthalten, hieß es nach dem Wirtschaftsgipfel. Die Details stünden aber noch nicht fest. Offen ist vor allem, ob die Länder den Fonds zur Hälfte mitfinanzieren, was geplant ist, damit auch der Bund seinerseits 1 Milliarde Euro bereitstellt. Peter Altmaier beließ es deshalb am Mittag erstmal beim Ungefähren.
Die Einzelheiten zu diesem Härtefallfonds werden wir mit dem Bundesfinanzministerium und auch in Rücksprache natürlich mit den Verbänden in den nächsten Tagen klären.
Auch sollen große Unternehmen ab sofort Überbrückungshilfe und damit Zuschüsse zu ihren laufenden Fixkosten erhalten. Die bisherige Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro fällt weg. Bei den zuvor immer wieder genannten Problemkreisen, der schleppenden Auszahlung der Corona-Hilfen und der fehlenden Öffnungsperspektive gab es hingegen wenig Konkretes. Nur so viel. Peter Altmaier will dafür sorgen, dass die Wünsche, Forderungen und Konzepte der Wirtschaft schlicht mehr Gehör finden, wenn am 3. März die nächsten Entscheidungen über den Lockdown anstehen. In den nächsten Tagen sollen diese Vorschläge aus den einzelnen Branchen gebündelt werden.
Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, dass dies gelingt und dass wir damit auch die anstehenden Beratungen mitgestalten und prägen können.
Heißt übersetzt, das blanke Entsetzen, das in der Wirtschaft nach der letzten Lockdown-Verlängerung vor knapp einer Woche einsetzte und bis heute anhält, ist beim Wirtschaftsminister angekommen. Altmaier erhielt aber auch ein ungeschminktes Bild der Lage. 2 Drittel aller Hotels und Gaststätten bangen derzeit um ihre Existenz, 1 Viertel denkt ernsthaft daran, die Türen für immer dicht zu machen. Ähnlich hoch sind die Schreckenszahlen im Einzelhandel.
Wir brauchen, und das ist wichtig, eine Öffnungsperspektive,
sagte etwa Michael Frenzel, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft. Äußerungen über den Ausfall des Osterurlaubs oder vage Versprechen, im Sommer seien die Biergärten sicher wieder geöffnet, seien einfach nicht hilfreich.
Wir werden noch lange mit dem Virus leben müssen. Wir brauchen deswegen politische Lösungen, die mit und trotz Corona dauerhaft ein Maximum an öffentlichem Leben, Freizeit, Mobilität und damit auch Reisen ermöglichen.
So sehen es auch der Einzelhandel und die Gastronomie, wie DEHOGA-Präsident Guido Zöllig unterstrich.
Die Aufgabe der Politik ist es jetzt jedoch, alles dafür zu tun, dass unsere Betriebe nicht einen Tag länger als gesundheitspolitisch geboten geschlossen bleiben. Und so verlangen wir auf der einen Seite deutlich mehr Tempo beim Thema Impfen sowie die Zurverfügungstellung flächendeckender, kostenfreier Schnelltests, um das Reisen in Deutschland und darüber hinaus wieder sicher und möglich zu machen.
So ging man denn auseinander. Ein reiner Trostgipfel war es nach Aussage von Josef St. Johanser, dem Präsidenten des Handelsverbandes, nicht. Aber früher als heute hätte man sich den Gipfel schon gewünscht, fügte er noch hinzu.
Theo Gers über den sogenannten Wirtschaftsgipfel, ein Dialog zwischen Regierung und Verbänden. Im Zentrum stand die stockende Auszahlung diverser Hilfsgelder. Diese unter anderem sind es, die aktuell die Staatsschulden in Deutschland treiben. Auch fehlende Einnahmen sind ein Grund. Die Schuldenbremse ist, wie für solche Zeiten vorgesehen, in der Krise ausgesetzt. Meinungen, ob das so bleiben sollte und welche Steuern eventuell erhöht werden könnten, um die Schulden eines Tages zurückzuzahlen, die hat Lothar Lenz gesammelt.
Olaf Scholz braucht Geld. 2-stellige Milliardenbeträge fehlen in seiner Etatplanung für 2022 und die Jahre danach. Die Pandemie hat eine Delle hinterlassen in der Wirtschaftsleistung, was auch auf die Steuereinnahmen drückt. Und die Corona-Schulden aus diesem und dem vergangenen Jahr, wohl weit über 200 Milliarden Euro, müssen zurückgezahlt werden.
Wer jetzt denkt, dass Steuersenkung für Spitzenverdiener eine gute Idee wären, der denkt ziemlich falsch und kann nicht rechnen,
sagt der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Dass die Sozialdemokraten die Vermögenssteuer gerne zurück hätten, ist ein offenes Geheimnis. Um die 10 Milliarden Euro im Jahr könnte sie dem Fiskus bringen. Nur mit der Union als Regierungspartner ist eine Abgabe auf hohe Vermögen nicht zu machen. Fraktionschef Ralf Brinkhaus:
Starke Schultern tragen ja in Deutschland schon eine wesentlich höhere Steuerlast als schwache Schultern, und das ist auch richtig. Richtig so. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu einer Besteuerung von Betriebsvermögen kommen. Und dann fehlt das Geld für die Investitionen.
Bei der Lohn- und Einkommensteuer ist der Steuersatz für Gutverdiener schon lange deutlich höher als für Geringverdiener. Und Spitzenverdiener müssen auch weiterhin den Solidaritätszuschlag zahlen. Also lieber neue Schulden machen, um die Staatsausgaben der Zukunft zu decken? Das verbietet das Grundgesetz. In diesem und im vergangenen Jahr hat der Bundestag die Schuldenbremse mit Verweis auf die Pandemie aufgehoben. Aber würde die Union das nochmal mitmachen? Gesine Lötzsch von der Linken sagt, sie wird es wohl müssen, denn dass die nächste Bundesregierung ohne neue Schulden auskommt,
daran glaubt im Ernst niemand. Wir halten ja die Schuldenbremse sowieso für einen ökonomischen Irrweg.
Denn es gäbe doch so viel zu investieren in den sozialen Ausgleich, in die Bildung, in die Digitalisierung und den Klimaschutz. Natürlich könnte der Bund auch Steuern erhöhen, um Geld in die Kasse zu kriegen. Bei der Tabaksteuer sind Aufschläge schon in Planung. Eine höhere Erbschaftssteuer wäre auch lukrativ, ist aber politisch umstritten, denn vererbtes Vermögen wurde ja schon mal besteuert. Und die Mehrwertsteuer, die hatte Olaf Scholz im letzten Halbjahr gesenkt, um den Konsum anzukurbeln. 1 Prozentpunkt mehr brächte dem nächsten Bundesfinanzminister um die 10 Milliarden Euro pro Jahr. Finger weg von der Steuerschraube, empfiehlt Otto Fricke, Haushaltspolitiker der FDP. Vor allem die Unternehmen bräuchten Luft zum Investieren.
Das war auch in der Bankenkrise ganz klar die Lösung, mit der Deutschland weltweit anerkannt am weitesten nach vorne kam, Arbeitsplätze gesichert hat, den Sozialstaat gesichert hat.
Fricke kann sich zurücklehnen. Die neuen Steuern, von denen Kanzlerkandidat Olaf Scholz gerne spricht, auf Finanztransaktionen zum Beispiel oder auf die Gewinne von Digitalkonzernen, sie sind politisch noch in weiter Ferne.
Lothar Lenz über Ideen zur Schuldentilgung. So wie die deutsche Schuldenbremse sind aktuell auch die Schuldenregeln der EU für die Mitgliedstaaten ausgesetzt, die sogenannten Maastricht-Kriterien. 3% des Bruttoinlandsprodukts sind sonst als jährliches Defizit okay, 60% als Schuldenquote. Aktuell darf es mehr sein und nicht nur das. Die EU nimmt jetzt auch selbst Kredite auf, um Wirtschaftshilfe in der Pandemie zu leisten. Schulden, das war also gestern und heute auch das Thema bei Beratungen der Wirtschafts- und Finanzministerin und Minister auf EU-Ebene, Peter Kapern, über die Ergebnisse.
750 Milliarden Euro wird die EU an Krediten aufnehmen, um Europas Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder auf Vordermann zu bringen. Dabei könnte sich der Schuldenberg zum besten Geschäft entwickeln, das die EU bislang gemacht hat. Kürzlich nämlich platzierte die EU-Kommission eine Anleihe mit 7-jähriger Laufzeit zur Finanzierung des Kurzarbeiterprogramms SURE. Das Ergebnis? Ein Negativzins von 0,497%. Noch im Frühjahr, so haben es die Wirtschafts- und Finanzminister bei ihrer Videokonferenz besprochen, soll die EU-Kommission die ersten Gelder für den Wiederaufbaufonds an den Kapitalmärkten besorgen. Doch dafür müssen die Mitgliedstaaten noch die Voraussetzungen schaffen. Zum einen müssen sie den sogenannten Eigenmittelbeschluss ratifizieren, der es der EU überhaupt erst gestattet, Schulden in dieser Größenordnung zu machen. Bislang hat erst eine Handvoll EU-Mitgliedstaaten die Ratifikation durchgezogen. Zum anderen müssen die Mitgliedstaaten der EU-Kommission ihre nationalen Investitions- und Reformpläne zur Genehmigung vorlegen. Das soll bis spätestens Ende April geschehen sein. Die ersten Auszahlungen aus dem Wiederaufbaufonds, so die Ministerrunde heute, könnten dann im Sommer erfolgen. Während dann der neue Geldsegen über die Mitgliedstaaten hereinbricht, sollen an anderer Stelle gleichzeitig die Zügel wieder angezogen werden. Bis zum Sommer, wenn die Finanzminister mit ihren Haushaltsplanungen für das kommende Jahr beginnen, soll nämlich klar sein, wann der Stabilitätspakt wieder in gewohnter Form gelten soll. Bereits gestern hatten die Finanzminister der Eurozone über die Rückkehr zu den vor der Corona-Krise geltenden Beihilferegeln gesprochen. Bis zum Jahresende gelten noch die extrem lockeren Regeln, die es den Mitgliedstaaten gestatten, Unternehmen mit üppigen Subventionen über die Krise hinwegzuhelfen. Jetzt suchen die Finanzminister nach einem Weg, den öffentlichen Geldhahn langsam wieder zuzudrehen, ohne eigentlich gesunde Unternehmen, die in der Krise Schulden aufgetürmt haben, in ihrer Existenz zu gefährden. Die Debatten darum werden noch einige Zeit andauern. Ebenso wie die um die schwarze Liste der Steueroasen. Kurz vor dem heutigen Beginn der Beratungen hatten sich die EU-Finanzminister Luft bei einer brisanten Entscheidung verschafft. Die Türkei, die seit einem Jahr nicht für die geforderte Transparenz bei den Steuerdaten sorgt, erhält eine weitere Frist, wodurch die Entscheidung, ob das Land auf die schwarze Liste kommt, mindestens bis Oktober aufgeschoben ist. Eine Entscheidung, die für Kopfschütteln im Europaparlament sorgt. Der CSU-Abgeordnete Markus Ferber.
Ich halte das für inakzeptabel. Auf der einen Seite haben wir keine Skrupel, irgendwelche kleinen Inselstaaten auf diese schwarze Liste zu setzen. Überall dort, wo es politisch vielleicht brisant werden könnte, drückt man alle Augen zu.
Und das nicht nur bei der Türkei, wie Martin Schirdewan, der Fraktionschef der Linken, anmerkt. Für ihn ist die schwarze Liste in Gänze ineffektiv, weil
solange die wirklich großen Steuersünderländer und aber auch die Steueroasen in der EU, wie die Niederlande, Irland und Luxemburg, darauf nicht zu finden sind, man effektiv kein Instrument hat, um gegen die Steuerhinterziehung der großen Konzerne vorzugehen.
Der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken im Europäischen Parlament, Martin Schirdewan, im Beitrag von Peter Kapern. In Moskau wurde heute unter massiver Aufwartung der Sicherheitskräfte der Prozess gegen Alexei Nawalny wegen angeblicher Verleumdung fortgesetzt. Der Ausgang des letzten Verfahrens, seine Verurteilung, hatte eine diplomatische Krise nach sich gezogen. Deutschland und Russland verwiesen jeweils Diplomaten des anderen Landes. Inmitten dieser Lage hat heute die sogenannte Russland-Konferenz stattgefunden, organisiert von der Deutsch-Russischen Außenhandelskammer und dem Industrie- und Handelskammertag. Wie gut lässt sich eine außenpolitische Krise bei so einem Wirtschaftsforum verdrängen? Alexander Moritz hat zugehört.
Die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind auf einem Tiefpunkt angelangt. So deutlich wird der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier in einem aufgezeichneten Grußwort. Seit der Annexion der Krim vor mittlerweile 7 Jahren gelten Handelssanktionen. Dazu nun der Streit um Nawalny und die Gaspipeline Nord Stream 2. Solche heiklen Themen spart der russische Handelsminister Denis Manturov in seinem Statement aus. In Bezug auf Nawalny äußert sich nur der nach ihm zugeschaltete russische Botschafter in Berlin. Mittels Übersetzer sagt er:
Die Versuche, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen und die Situation zu destabilisieren, stören vielmehr. Aber leider nicht alle westlichen Partner haben das bereits eingesehen.
Dann geht es um das eigentliche Thema: neue Wege für Wirtschaftspartnerschaften zwischen Russland und Deutschland. Trotz der politischen Unstimmigkeiten wollen Wirtschaftspolitiker beider Seiten Handel und Investitionen ausbauen.
Ich habe zahlreiche bilaterale Gespräche mit Vertretern der russischen Regierung über die Vertiefung unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit geführt. Denn kein Dialog, das ist sicher keine Alternative.
Vertieft werden sollen die Beziehungen im Energiehandel durch die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.
Es wäre falsch, das Projekt ständig neu in Frage zu stellen. Die Gaslieferungen bedürfen einer langfristigen Sicherheit und Verlässlichkeit.
Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil verteidigt die Pipeline. Er erinnert an die immer wieder aufflammenden Gasstreits zwischen Russland und der Ukraine.
Vor diesem Hintergrund handelt es sich nach meinem Dafürhalten um nicht mehr und nicht weniger als die Wahrnehmung legitimer nationaler Interessen, wenn sich Deutschland im Bereich des Erdgases um eine direkte Lieferbeziehung ohne weitere Transitländer bemüht.
Eigentlich soll auch weiter Gas durch die Ukraine fließen. Ein Vertrag darüber mit Russland soll das wertvolle Transiteinkommen sichern. Eingespielt gilt auch von Deutschland. Kritiker des Pipeline-Projekts fanden sich keine bei der Konferenz. Auch klimapolitische Argumente ließ niemand gelten. So könnte durch Nord Stream 2 mittelfristig statt Erdgas auch CO2-neutral hergestellter, sogenannter grüner Wasserstoff importiert werden, glaubt Außenhandelskammerpräsident Rainer Seele.
Ich denke da an die unterirdische Speicherung von CO2. Da hat Russland die hervorragenden Lagerstätten. Dann erzeugen wir halt eben den Wasserstoff nicht in Deutschland, sondern wir erzeugen ihn in Russland und müssen uns dann mit dem Transport auseinandersetzen. Ja, wir werden fossile Energieträger noch für Jahrzehnte einführen, aber wir werden dann auch im steigenden Maße neue Energieträger aus Russland importieren.
Tatsächlich wolle Russland beim Export von Wasserstoff Spitzenreiter werden, erklärt der stellvertretende Energieminister Pavel Sarokin. Allerdings müssten nachhaltige Energieprojekte immer auch bezahlbar sein.
Wir müssen auch vernünftig bleiben. Man kann sich in keine Idee kleiden und keine Idee beheizt ihr Haus im Winter.
Zunächst setzen die Energiekonzerne aber weiter auf Erdgas. Ulf Heidmüller, Hauptgeschäftsführer des ostdeutschen Gasversorgers VNG, lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den russischen Lieferanten.
Wir haben gerade erst unseren jährlichen Erdgasbezug aus Russland auf 10 Milliarden Kubikmeter jährlich erhöht. Das macht auch absolut Sinn, denn der Erdgasbedarf bleibt mittelfristig hoch. Denken Sie nur an Kohle- und Atomausstieg.
Beim Import von Wasserstoff stehe man dagegen noch am Anfang.
Alexander Moritz berichtete über die Russland-Konferenz der deutsch-russischen Außenhandelskammer und des DIHK. Zurück ins Inland. Die Homeoffice-Verordnung zeigt offenbar Wirkung. Das zumindest schließt das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung aus den Ergebnissen einer Befragung. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Noch im November, zu Beginn des zweiten Lockdown, lag der Anteil der Beschäftigten, die ganz oder überwiegend im Homeoffice arbeiteten, mit nur 14%, irritierend niedrig, meint die wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, Bettina Kohlrausch. Und auch im Dezember stieg der Anteil der Homeoffice-Beschäftigten nur leicht an.
Und das hat uns veranlasst, nochmal nachzufragen, wie wir denn jetzt nach auch der Verordnung, aber auch den Appellen unter anderem vom Bundespräsidenten, den Gewerkschaften und Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wo wir denn jetzt eigentlich im Januar stehen. Und da stehen wir dann tatsächlich bei 24%, also fast einem Viertel der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten. Und das ist schon eine deutliche Verbesserung.
Damit liegt der Anteil der Menschen, die die meiste Zeit von zu Hause aus arbeiten, nur noch leicht unter dem Stand während des ersten Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres. Da waren es 27%. Im Januar kam mit der Arbeitsschutzverordnung die klare Anweisung an die Arbeitgeber, dass sie allen Beschäftigten die Möglichkeit von Homeoffice anbieten müssen, sofern das ihre Tätigkeiten zulassen. Dass dies unter pandemischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, zeigen andere Studien. Die belegen klar, dass die Gefahr einer Corona-Ansteckung deutlich höher ist für diejenigen, die mit anderen Menschen in Büros zusammentreffen.
Das sehen wir da, ja. Da gibt es schon die Tendenz in den Daten, sehen wir da klare Muster, dass das so ist. Also dass es da eine höhere Gefahr gibt, die durchaus beträchtlich ist, wenn man jetzt in Tätigkeiten, die man eigentlich von zu Hause machen könnte, jetzt aktuell im Büro erscheint und da viel physischen, persönlichen Kontakt hat.
Sagt Florian Kunze von der Universität Konstanz. In seinen Studien hat er errechnet, dass die Gefahr einer möglichen Ansteckung im Büro 8-mal höher ist, als wenn die Beschäftigten in den eigenen 4 Wänden arbeiten. Allerdings sind die Bedingungen zu Hause zu arbeiten in den meisten Fällen schlechter als im Büro, zumal dann, wenn Kinder und Homeschooling dazukommen. Das ist einer der Gründe, warum die betroffenen Beschäftigten das Arbeiten von zu Hause aus mit gemischten Gefühlen betrachten. Bettina Kohlrausch.
Die Leute sind schon auch glücklich im Homeoffice, schätzen die gewonnene Flexibilität, schätzen sicherlich auch im Moment den damit einhergehenden Gesundheitsschutz. Aber sie wünschen sich perspektivisch für die Zeit nach der Pandemie auch die Möglichkeit des direkten Kontaktes mit den Kollegen und Kolleginnen. Deshalb wäre auch mal sagen, das Ideale ist eigentlich ein paar Tage fest zu Hause und dann aber auch feste Tage im Betrieb. Also abwechselnd. Es ist nicht gut, wenn die Leute komplett zu Hause verschwinden.
Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung im Bericht von Mischa Erhardt. Im Januar haben wieder mehr Beschäftigte im Homeoffice gearbeitet. Die Werte sind vergleichbar mit denen aus dem letzten April. Die phasenweise eingeschränkte Mobilität hat sie auch dazu beigetragen, dass die Luftqualität 2020 wieder etwas besser geworden ist? Kaum, so das Umweltbundesamt. Helene Nikita Schreiner mit Einzelheiten.
Die Luft in deutschen Städten wird besser. Sowohl die Feinstaub- als auch die Stickstoffdioxidbelastung ist gesunken. Erfreuliche Ergebnisse, so Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
Die Ergebnisse sind sehr, sehr erfreulich und die Zahlen zeigen, dass es hier viel weniger um einen kurzfristigen Effekt geht, sondern um die Fortsetzung eines Trends. Und den gab es eben schon deutlich vor der Corona-Krise.
Der Corona-bedingte Lockdown im Frühjahr trug nur einen kleinen Teil zur Luftreinhaltung bei. Die Stickstoffdioxidkonzentration sank in diesem Zeitraum von 4 Wochen nur um 20-30%. Deswegen verweist Schulze vor allem auf umweltpolitische Gründe, besonders auf neue Regelungen bezüglich der luftverschmutzenden Dieselmotoren älterer Pkw.
Entscheidend für diese positive Entwicklung waren, dass die richtigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung von Bund und Ländern ergriffen wurden. Ganz besonders große Wirkung zeigten Flottenerneuerung und Software-Updates. Und auch natürlich die Maßnahmen der Städte wie Tempo-30-Zonen, Fahrbeschränkungen und das Nachrüsten von Bussen des ÖPNVs.
Besonders beim Stickstoffdioxid ist ein deutlicher Rückgang zu sehen. Waren es 2019 noch 21% der Messstationen, an denen Grenzwerte überschritten wurden, sind es 2020 nur 3-4%. Das zeigt die vorläufige Auswertung der Messdaten der Länder und des Umweltbundesamts von bislang rund 400 Messstationen. Die Überschreitung der Grenzwerte mit Stickstoffdioxid war Auslöser für die Dieselfahrverbote in einigen deutschen Städten. Nicht nur beim Stickstoffdioxid, auch beim Feinstaub gab es Verbesserungen. 2020 war das am geringsten mit Feinstaub belastete Jahr seit Beginn der Feinstaubmessung Ende der 1990er Jahre. Die Grenzwerte für Feinstaub sind allerdings mehr als 20 Jahre alt und müssen dringend angepasst werden, findet Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamts. Für ihn ist die neue zentrale Herausforderung der Kampf gegen den Feinstaub. Trotz der gesunkenen Grenzwerte befürchtet er erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit.
Trotzdem sind wir beim Feinstaub weiterhin besorgt, weil die Gesundheitsschäden, die auch aus den Qualitäten der Feinstaubbelastung, die wir heute haben, noch immer signifikant sind, sodass wir uns in Bezug auf Feinstaub in Richtung schärferer Grenzwerte in Zukunft bewegen müssen.
Feinstaub macht krank. Laut Schätzungen der Europäischen Umweltagentur konnten 2018 in Deutschland mehr als 63.000 vorzeitige Todesfälle auf die Belastung der Bevölkerung mit Feinstaub zurückgeführt werden. Zudem könnte eine hohe Feinstaubbelastung zu schweren Verläufen bei Corona-Erkrankungen führen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will noch in diesem Jahr neue Grenzwerte für Feinstaub vorlegen. Bis dahin hofft die Bundesumweltministerin, dass die frische Luft des vergangenen Jahres uns daran erinnert,
wie gut das für die Lebensqualität sein kann, wenn die Luftqualität besser wird.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Bericht von Helene Nikita Schreiner. Wir kommen zum Börsentag, beobachtet von unserem Reporter Jan Plate. Herr Plate, lange erwartet, jetzt die Bestätigung: der Sportartikelhersteller und DAX-Konzern Adidas will sich von seiner Marke Reebok trennen. Einzelheiten soll es im März geben. Wie reagiert der Aktienkurs?
Für die Aktie geht es erstmal etwas nach unten um fast 1%, wobei die Aktie dennoch bei fast 300 Euro steht. Das ist auch so eine Hürde, heißt es auf dem Parkett. Ja, und ansonsten Reebok, die US-Tochter, steht nach 15 Jahren dann wieder jetzt offiziell zum Verkauf. Mit Reebok sollte eigentlich in den USA dem Konkurrenten Nike Parodi geboten werden, aber das hat eben nicht geklappt und Reebok, jetzt wird der Verkauf eingeleitet.
Die Autobauer sind in Hab-Acht-Stellung, denn die Grenzkontrollen gefährden ihre Lieferketten. Wie sieht's heute aus?
Also bisher kommen die Autobauer damit klar. Von Volkswagen heißt es heute, die Grenzkontrollen und die Corona-Testpflicht für Lkw-Fahrer haben weiter keine größeren Auswirkungen auf die Produktion. Und die Anleger lassen sich von diesen Grenzkontrollen bisher auch nicht wirklich verunsichern. Vielmehr verteuern sich die Aktien von Volkswagen, Daimler oder BMW durchschnittlich um 0,25%.
Wo steht der DAX insgesamt?
Also es gab ja heute das Konjunkturbarometer vom ZEW, dem Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Die Befragten schauen optimistisch in die Zukunft. Dann der Gipfel von Wirtschaftsminister Altmaier, nun mit Hilfen auch für größere Unternehmen, wobei es noch mehr Klarheit für Öffnungen braucht. Und ja, damit hält sich der DAX auf hohem Niveau, kommt aber auch nicht so wirklich voran. Vielmehr der DAX jetzt mit einem kleinen Minus von 0,25% bei 14.067 Punkten. Da hilft auch nicht, dass der US-Arzneimittelkonzern Johnson & Johnson in der EU die Zulassung eines Impfstoffes beantragt hat. Vielmehr gibt es in den USA Kritik von einem Regierungssprecher, weil sich die US-Impfplan verzögert und da wird eben Johnson & Johnson kritisiert.
Der Index der Nebenwerte, der MDAX, der hat heute wieder ein Rekordhoch erreicht. Wie sieht es aktuell aus?
Der MDAX hat heute erstmals die Marke von 33.000 Punkten übersprungen und kann jetzt um rund 0,5% zulegen auf 33.098 Punkte.
Und auch der Bitcoin steigt auf neue Rekorde.
Der Bitcoin hat heute Mittag die Marke von 50.000 Dollar geknackt. Allerdings, viele haben sich wohl die 50.000 Dollar als Zielmarke gesetzt und könnten jetzt erstmal auch Gewinne mitnehmen, ist da zu hören. Im Moment notiert der Bitcoin bei 49.000 Dollar.
Schauen wir noch auf den Euro, Staatsanleihen und das Gold.
Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21,11, die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen unverändert bei minus 0,41% und der Goldpreis fällt um rund 6 Dollar auf etwa 1.811 Dollar.
Danke, Jan Plate. Wirtschaft darf nicht Kultur fressen, gleich ein Thema bei Kultur heute hier im Deutschlandfunk. In diesem Sinne sage ich für die Wirtschaft tschüss und schönen Abend. Silke Hane war im Studio.